Herzlich willkommen zum Coachingzone Podcast, dem Podcast, der dich bei deiner Promotion richtig gut unterstützt. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast, übrigens schon Episode 50, wer hätte das gedacht am Anfang des Jahres, beschäftigt dich mit dem Thema Promotionsbetreuung der ersten Generation Promotion. Da habe ich mich einfach gefragt oder ich habe mich gefragt, ob Promovierende der sogenannten ersten Generation Promotion andere Promotionsbetreuung brauchen, oder ich habe mich eigentlich auch gefragt, wie können Promotionsbetreuende die eigentlich irgendwie besonders unterstützen, weil ich glaube, der Wunsch ist da, diese Leute zu unterstützen, aber manchmal weiß man halt nicht genau, wie es geht. Ich habe mich darüber mit Ann-Christine Kolwes unterhalten. Dr. Ann-Christine Kolwes kennt das Thema oder ist Expertin nicht nur aufgrund ihrer eigenen Biografie, sondern auch als Vorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins Erste Generation Promotion. Und ich glaube, wir haben coole Sachen rausgefunden. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Ideen bekommen, wo Promovierende der ersten Generation besondere Unterstützung brauchen. Und ich finde, das ist nicht nur ein Thema für Promotionsbetreuende, sondern zur Betreuung gehören ja mindestens zwei. Also auch für euch nochmal ganz interessanter Podcast. Und nicht nur für diejenigen der ersten Generation, sondern überhaupt generell, wenn man sich mit dem Thema Promotionsbetreuung beschäftigen möchte. Den Verein möchte ich nochmal ganz kurz hervorheben. Geht auf die Webseite, wenn ihr Bock habt, und guckt mal, ob ihr da Informationen findet und vielleicht auch den Mitgliedsantrag ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben, Kontonummer drauf und Mitglied im Verein Erste Generation Promotion werden. Ich finde, das ist eine coole Idee und möchte den Verein auch gern unterstützen. Und ja, hört euch den coolen Podcast an und danke Dr. Ann-Christine Kolwes auch für das nette Gespräch.
Ich sage jetzt mal herzlich willkommen, Frau Kolwes, Ann-Christine Kolwes. Und ich freue mich, dass wir heute hier sprechen. Und mein Anlass an Sie, dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe, war die Frage, können wir eigentlich mal darüber sprechen, was Promotionsbetreuende eigentlich tun können, um Promovierende zu unterstützen? Und Sie sind ja Koordinatorin des Mentoring-Programms und Gründungsmitglied des Vereins Erste Generation Promotion. Und ich habe gedacht, wir gucken einfach mal aus der Richtung, weil Sie ja sicher auch ganz viel Erfahrung haben mit Promovierenden. Und ich habe das Gefühl, dass viele Promotionsbetreuende ja auch wissen, dass diese Gruppe da ist, ne, die Erste Generation Promotion auch mittlerweile in den Hochschulen angekommen ist. Und ich wollte einfach mal jetzt mit Ihnen überlegen, was können Betreuende tun, um die zu unterstützen. Und erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und ja, vielen Dank, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen. Ja, soll ich direkt anfangen?
Was, ja, glaube, gerne.
Was man tun kann.
Starten Sie.
Genau. Also ich habe natürlich mir ein paar Gedanken gemacht und ich denke, was tatsächlich so der erste wichtige Schritt ist, ist einfach darüber nachzudenken. Also ich glaube, dass in Betreuungsverhältnissen von Promotionen wird eigentlich immer noch sehr, sehr wenig darüber gesprochen, was Betreuung in einer Promotion eigentlich bedeutet und was beide Seiten darunter verstehen. Und ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen für Promotionen. Und wenn man dann nochmal auf diese spezielle Personengruppe guckt, dann glaube ich, dass da einfach noch, ja, das ist wie so ein Nimbus. Also was bedeutet denn der Betreuer, die Betreuerin? Was fasse ich da drunter? Wie sollte dieses Verhältnis eigentlich aussehen? Und ich glaube, da kann man eigentlich nochmal vielleicht einen Schritt vorher ansetzen und eben zu sagen, na, das muss man, glaube ich, ein bisschen aufschlüsseln in so einem Betreuungsverhältnis oder in so einem Gespräch.
Ja, das ist interessant, weil ich nehme an, wir sind beide erste Generation Promotion.
Ja, genau.
Ne, als ich promoviert habe, da fand ich das eine Ehre, dass mich jemand betreut. Ja, ne, also so, dass jemand sagt, ja, ich betreue deine Dissertation. Ich war so ein bisschen stolz drauf und ehrfürchtig natürlich. Also zu dieser Zeit, heute duzt man ja Profs auch schon und, ne, also so, das ist ja schon, man erinnert sich vielleicht gar nicht mehr an die Zeit. Aber, also, und ich bin ja auch als Coach und Trainerin unterwegs und ich habe gestern wieder einen großen Workshop gemacht zum Thema Promotionsbetreuung ist keine Einbahnstraße, ne? Mhm. Und sage den Promovierenden hier, Promotionsbetreuung ist eine Sache zwischen euch, also zwischen, also auch du bist verantwortlich für Promotionsbetreuung. Aber ich habe gerade überlegt, bei dem, was Sie gesagt haben, ist das dann ja vielleicht so, dass die, und so war es bei mir ja auch, dass ich mich geehrt fühlte, dass jemand mich betreut und dass ich nie, nie, nie auf die Idee gekommen wäre, diese Person anzusprechen, auf so einer Augenhöhe kann man ja noch nicht mal sagen, aber so anzusprechen und zu sagen, ich möchte mit Ihnen mal über Promotionsbetreuung sprechen.
Genau, tut man ja auch nicht, weil das diese Ehrfurcht, glaube ich, und die ist, glaube ich, tatsächlich bei erste Generation noch mal ein bisschen größer. Also ich will das nicht pauschalisieren, weil erste Generation zu sein heißt nicht pauschal, man hat A, B und C erlebt oder so, sondern es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber das, was ich merke, ist eben genau diese Ehrfurcht. Und das ist nicht nur diese Ehrfurcht, oder deshalb ist Ehrfurcht, glaube ich, genau das richtige Wort, weil man diese Person auch so ein bisschen auf so einen Sockel stellt, weil man eben auch weiß, dass so viel von ihr abhängig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist mir aber, das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung oder dem, was ich jetzt viel auch im Umgang mit den Promovierenden feststelle, das ist eben auch eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei Leuten, die sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben können, wie Betreuung aussieht. Und wenn man nie darüber redet, dann kann einfach unglaublich viel daran haken, dass man nicht dieselben Vorstellungen davon hat, wie denn Betreuung aussieht. Und gerade wenn dann dieser Aspekt von Ehrfurcht hinzukommt, dann spricht man eben auch nie darüber, sondern dann ist man ganz häufig einfach immer enttäuscht.
Ja, und ich habe gerade gedacht, und die Promotionsbetreuenden, die wissen das ja auch nicht. Ne, die sind ja schon so weit entfernt, sag ich mal, von ihrer eigenen Sozialisation sozusagen in dem Wissenschafts- oder in dem akademischen Feld. Also selbst, es gibt ja auch Promotionsbetreuende, die erste Generation sind oder wahrscheinlich sind das sogar ziemlich viele. Aber jetzt ist mir nämlich bei mir auch aufgefallen, ich habe das ja schon vergessen, dass ich mal ehrfürchtig war. Jetzt bin ich das ja gar nicht mehr. Und jetzt denke ich mir, weil natürlich ist man als Promotionsbetreuer, Betreuende, wahrscheinlich hat man das auch, vielleicht würde das helfen, sich nochmal an seine eigene Anfangsphase des Promovierens zu erinnern, um zu gucken, was hätte ich da gebraucht als Promotionsbetreuer, Betreuende, um gut reinzukommen. Okay, also das heißt, dass nicht nur Promovierende sagen sollten, lassen Sie uns mal über Promotionsbetreuung sprechen, sondern dass Promotionsbetreuende eigentlich zu einer guten Promotionsbetreuung gehört es am Anfang auch.
Ich finde, es gehört nicht nur dazu, darüber zu sprechen, sondern ich finde, beide Seiten müssen darüber reflektieren, was sie auch brauchen und was sie geben können. Damit man da eben nicht von falschen Erwartungen ausgeht. Also ich finde, also zum Beispiel Betreuende sollten sich darüber im Klaren sein, wie sie betreuen. Also bin ich immer ansprechbar? Über welche Kanäle bin ich ansprechbar? Wie häufig sehe ich meinen Promovierenden, meine Promoventin? Also zum Beispiel, wenn jemand mit der Erwartung da reingeht, dass man irgendwie alle 2 Monate einen Jour fix hat und über das Projekt spricht. Und auf der anderen Seite ist der Prof, die Professorin aber so eingebunden und macht das, also hält das auch einfach nicht für sinnvoll und sagt, naja, wenn wir einmal in einem halben Jahr miteinander sprechen darüber und dann ausführlich, dann kann das einfach ganz, ganz schnell zu Problemen führen. Oder auch solche Dinge wie, liest jemand Texte und wie detailgenau liest jemand Texte oder liest jemand die ganze Arbeit, bevor sie eingereicht wird. Es gibt ja durchaus Promovierende, Professoren und Professorinnen, die das tun, andere nicht. Also einfach Betreuung ist auch so unterschiedlich und ich glaube, man neigt dann zum Beispiel dazu als Promovierende, dass man sich dann mit anderen vergleicht und denkt so, aber der Betreuer, die Betreuerin von meiner Kommilitonin, die macht das doch auch. Also die macht das doch. Warum machen meine das nicht? Und das könnte ich doch gebrauchen, aber warum kriege ich das nicht angeboten? Mhm. Und da einfach sehr, sehr früh eben auch von Seiten der Betreuenden zu überlegen, wie betreue ich und was kann ich der Person eben bieten?
Ja. Meinen Sie, also gut, okay. Also ich glaube, damit muss man leben, dass es, ne, dass es Betreuende gibt, die sagen, ich treffe meine Promovierenden jede Woche. Mhm. Und ne, ich habe gerade gestern noch im Workshop auch sowas gehört, wie mein Promotionsbetreuer hat gesagt, er wird einmal im Jahr mit mir ein Gespräch führen und ansonsten möchte er von mir nichts hören. Ich meine, so da ist die Range irgendwie, in dem sich das, ne, so. Und ich glaube, das ist auch nicht gut zu sagen, okay, es sollten alle irgendwie gleich machen, ne? Aber so, dass vielleicht, also wenn wir jetzt aus Sicht der Betreuenden gucken, meine Frage ist eigentlich, lange Einleitung, meine Frage ist eigentlich, glauben Sie, dass Betreuende sich angucken sollten, welche Geschichte ihre Promovierenden haben, um die Betreuung dann daraufhin anzupassen?
Ich finde, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil soziale Herkunft ja nochmal diese Besonderheit hat des Nicht-Sichtbaren. Und wenn man eben nicht offen darüber spricht, also man muss es, oder wenn jemand es nicht thematisiert von sich aus, muss man das eigentlich offen ansprechen. Mhm. Um herauszubekommen, wie der Fall gelagert ist, sag ich jetzt mal. Und ich finde, man kann nicht per se sagen, man sollte immer darüber sprechen, weil man dann vielleicht bestimmte Fallhürden aushebelt oder so. Sondern ich glaube, wenn man das zu offen thematisiert und das ist zum Beispiel für die andere Person auf der anderen Seite nie ein Thema gewesen, dann kann das so eine Beziehung auch belasten, weil da implizit einfach dann etwas reingelesen wird. Mm. Also diese Ehrfurcht ist ja natürlich auch verbunden mit diesem Wunsch einfach, dass das Gegenüber, der Betreuende, die Betreuerin einfach ein sehr gutes Bild von einem hat.
Ich hätte ja auch, also ich muss jetzt mal sagen, ich hätte den Teufel getan, irgendwie so zu kommunizieren, dass ich, wo ich herkomme. Also nicht, weil ich mich geschämt hätte oder so, sondern weil ich gedacht hätte, wenn ich jetzt sage, meine Eltern waren arbeitslos, ne, und die wissen nicht, was ich mache, die wussten es schon im Studium nicht. Vielleicht hat sie auch nicht interessiert. Keine Ahnung, ist ja auch eigentlich egal. Aber ich hätte nie sowas gesagt, weil ich wollte ja nicht, dass jemand denkt, ich gehöre da nicht hin.
Ja, genau. Genau, und das ist eben so ein, wenn man nicht darüber spricht, da dann so Grundannahmen vorauszusetzen. Also so, okay, die oder der verhält sich irgendwie in dem Smalltalk komisch oder so diese Frage von, ich habe das Gefühl, sie haben diesen wissenschaftlichen Habitus nicht. Kann es sein, dass sie aus dem nicht akademischen Elternhaus kommen? Finde ich, ist jetzt nicht so die gute Einleitung.
Sie haben es auch nicht drauf, das ist mir aufgefallen.
ja, genau. Und das kann durchaus echt problematisch sein. Also ich weiß von Personen, die eben denen gesagt wurde, sie hätten den akademischen Habitus nicht.
Ja,
das
ja.
ist prägend. Und ja. das ist im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne. Deshalb glaube ich, man sollte das Thema, wenn man betreut, es einfach im Hinterkopf haben und überlegen, ob es so, also eine Sache zum Beispiel ist der Zugang zu informellem Wissen, oder ich nenne es immer informelles Wissen, also all das, was man nicht in einer Promotionsordnung nachlesen kann, all das, was nicht auf Internetseiten, also auf offiziellen Internetseiten steht zur Promotion. Das fällt mir da als gutes Beispiel ein, zum Beispiel, oder ich weiß noch, als ich das erste Mal für einen Aufsatz angefragt wurde. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und auf der anderen Seite habe ich da gestanden und habe gedacht, und jetzt? Was jetzt? Wie? So. Weil einem das einfach niemand sagt. Oder wenn ich einen Call for Paper gesehen habe und ich mich mit einem Beitrag bei der Tagung bewerben sollte, auch da wieder die Frage, ja und jetzt? Also wie genau mache ich das denn? Und das, also das würde ich fassen unter informelles Wissen. Mhm. Und das kann man natürlich irgendwie mit anderen besprechen, wenn man Leute kennt, die das schon mal durchgemacht haben. Aber theoretisch wäre das ja eigentlich auch ein Punkt, je nachdem, wie die Betreuung aussieht, wo man jetzt sagen kann, vielleicht ist das eigentlich etwas, wo man auch als betreuende Person gut unterstützen kann, weil es ja auch ja gut ist für die Sichtbarkeit des Projekts und all dieser Dinge. Und so ein Wissen zum Beispiel einfach nicht immer nur zu teilen, wenn man angesprochen wird darauf, sondern eben von vornherein auch einfach sich mal die Zeit zu nehmen, eine halbe Stunde darüber zu sprechen mit seinen Promovierenden. Die Veröffentlichung von Artikeln passiert in der wissenschaftlichen Community auf die und die Art. Was lohnt sich nicht und wie gehe ich da am besten vor? Jetzt kann man sagen, okay, das müssen Promovierende sich alleine aneignen, das gehört einfach dazu. Aber wäre es nicht auch einfach mal nett, darüber zu reden?
Mhm. Ich habe gerade überlegt, das, was wir besprechen, ne, so das sind ja eigentlich Sachen, wo ich so sagen würde, sowas wie Transparenz in der Gestaltung der Betreuungsbeziehung, Zugang zu informellem Wissen, ist das was die Zielgruppe, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, erste Generation Promotion anders betrifft. Also so, vielleicht können Sie auch noch mal kurz über den Verein sprechen, dass wer darf denn da hinkommen?
der Verein, ganz kurz, ist eben ein gemeinnütziger Verein, der sich 2014 gegründet hat. Und wir sprechen eigentlich, der Name Erste Generation Promotion kann ein bisschen irreführend sein. Also wir sprechen nicht nur Personen an, die jetzt als Erste in ihrer Familie promovieren, sondern eben die aus einem nicht-akademischen Elternhaus kommen insgesamt, also die, wo einfach kein Elternteil einen Hochschulabschluss hat und die dann eben noch in ihrer Familie die Ersten sind, die promovieren, also nicht nur die Hochschule durchlaufen haben, sondern dann auch noch diesen letzten Schritt machen wollen in Richtung wissenschaftliche Karriere. Das ist so. Häufig ist es auch schon erste Generation Abitur, wenn man da anfangen möchte.
Ja. Ja, fühlt sich so weiter, ne? Von Arbeiterkind. Das heißt, ja genau, jetzt verstehe ich das oder jetzt macht es für mich Sinn. Nein, Sinn macht das ja sowieso. Was man immer so sagt, ne? Jetzt verstehe ich das so, dass Zugang zu informellem Wissen. Also so, das heißt, wenn meine Eltern nicht promoviert sind, verfüge ich über bestimmte Dinge nicht.
Also nein. Weil, das habe ich ja eben schon mal gesagt, also die Erfahrung, und da ist eben der Range, ne? Also im Grunde ist es eben, also erste Generation Promotion kann jemand sein, der aus einem Elternhaus kommt, wo zum Beispiel niemand einen Berufsabschluss hat überhaupt und aus einem sozialen Brennpunkt. Es kann aber eben auch jemand sein, der aus einem gut laufenden Handwerksbetrieb kommt mit, zum Beispiel dieser Aspekt finanzielle Fragen, der wird immer gerne aufgeworfen und da sollte man einfach wirklich nicht über einen Kamm scheren, letztendlich. Mhm. Und deshalb, also es gibt eben Personen, die sagen, das habe ich nie erlebt. Also so, ich hatte immer einen guten Zugang zu informellem Wissen, also das war nie mein Problem oder ich hatte auch nie das Problem, Fragen zu stellen oder sowas. Mhm. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, wie die Personen das selber erleben und was sie auch selber sagen, wo das für sie eine Wirkung hat. Und gerade informelles Wissen ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, damit könnte man Bildungsungerechtigkeiten insgesamt abbauen. Also nicht nur für die Zielgruppe, vor allen Dingen auch für die Zielgruppe, weil sie eben zum Teil schlechter vernetzt sind, weil sie sich weniger häufig fragen, diese vermeintlich dummen Fragen auch zu stellen und auszusprechen. Aber es heißt natürlich nicht, dass jemand, der zum Beispiel in den Naturwissenschaften promoviert und Eltern hat, die in den Geisteswissenschaften irgendwann studiert haben, dass die zu Hause jemanden haben, der einem jede Kleinigkeit erzählen kann. Und deshalb vielleicht war mein Beispiel informelles Wissen, weil ich finde, daran kann man eigentlich sehen, oder ein schönes Beispiel für, wenn man das zugänglicher machen würde, dann würde man der Zielgruppe helfen, ohne dass man weiß, ob sie tatsächlich zur Zielgruppe gehören oder nicht. Mhm. Also diese Stigmatisierung, aber dieses Abfragen, bist du nicht akademisch oder bist du akademisch, würde wegfallen, weil die Informationen allen frei zugänglich sind. Und damit würde man diese Hürde abbauen.
Ich könnte mir vorstellen, ne, also so, dass, also einerseits, wenn man bei jemandem promoviert, dass die Profs schon wissen, ne, dass sie wahrscheinlich auch private Dinge über jemanden wissen, ob man Kinder hat, ne, oder also man muss die Biografie nicht abfragen. Aber ich verstehe jetzt ein bisschen besser, was Sie meinen. Und wenn wir jetzt nochmal zu der Frage zurückkommen, ne, was können Promotionsbetreuende tun, um Promovierende zu unterstützen, insbesondere Promovierende der ersten Generation Promotion, vielleicht kann man es so sagen, weil ich denke, Transparenz in Betreuungsbeziehungen ist für alle interessant, ne? Ja. Aber irgendwie so, das finde ich nochmal gut zu wissen, okay, da sind Leute, die verfügen nicht über das sogenannte informelle Wissen. Ich meine zum Beispiel so die Sache, also eins ist mir sofort aufgefallen, als Sie gesagt haben, Zugang zu informellem Wissen war, wie ich mein erstes Exposé geschrieben habe. Weil ich habe rumgefragt, wie schreibt man ein Exposé, und das konnte mir einfach keiner sagen. Und das wusste auch keiner. Und dann hat mir irgendjemand, der wissenschaftliche Mitarbeiter war, gesagt, ja, da schreibst du mal so ein paar Sachen zusammen und dann schreibst du ein paar Fragen, nichts Dolles, irgendwie halbe Seite, paar Fragen drunter. Und im Endeffekt, ehrlich gesagt, bin ich immer noch dankbar, dass meine Promotionsbetreuerin da nicht gesagt hat, ach, weißt du was, wir lassen das lieber. Weil, ne, also einfach mit diesem Exposé einfach, also was ich dachte, was ein Exposé ist, dieses anderthalbseitige Ding, war einfach klar, das ist, ne, so, dass die dann gesagt hat, dass die mir dann erklärt hat, okay, nee, so geht das nicht, ne.
Ja, und gerade das Exposé ist ja total neuralgischer Punkt. Also wenn es um Bewerbungen für Stipendien geht oder bei Graduiertenschulen, dann reicht man sein Exposé ein. Und das ist, wir immer sagen, ein Exposé folgt gewissen wissenschaftlichen Regeln. Also sei es der Aufbau, sei es die Länge, also sehr, sehr formale Regeln in jedem Fach, die in jedem Fach nochmal anders sind. Und wenn man die nicht erfüllt, dann wird man mit seinem Exposé aussortiert.
Mhm. Ja, klar.
Genau. Also das ist Glück, wenn da ein Promotionsbetreuer, Betreuerin ist, die sagt, nee, so sieht es nicht aus, mach das mal so und so. Aber wenn ich an eine Stiftung ein Exposé schicke und das hat nicht, also das weist nicht die richtige Reihenfolge der Punkte auf, dann bin ich raus damit. Mhm. Das steht aber nirgendwo. Wenn man Exposé schreiben im Internet googelt, dann kriegt man sehr, sehr viele Treffer, aber ob man am Ende auch das richtige Ergebnis bekommt, ist die große Frage, weil man eben das im Fach nicht hat. Und das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt im Verein, dass wir immer einen Exposé-Workshop auch anbieten, kostenlos oder eben auch ganz häufig in unseren Beratungen. Und wir geben dann zum Beispiel auch einfach mal unser Exposé weiter, damit man eine Idee davon bekommt, wie sieht das aus? Und damit es am Ende man nicht aussortiert wird, weil einfach die Reihenfolge der Gliederungspunkte nicht stimmt, sondern dass
ich es glaube, um deswegen, Inhalt geht. Ich glaube, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Ne? Das habe ich ja irgendwie schon lange im Kopf gehabt, dieses Promotionsvorbereitung und Exposé, weil es mir irgendwie eine Zeit lang echt auf den Keks gegangen ist, dass es nirgendwo eine Information gibt, genau wie mache ich das, wie bereite ich mich vor und so. Okay, das ist eine sensible Phase und dann scheine ich wirklich Glück gehabt zu haben. Und ich glaube auch im Nachhinein, das war der Punkt, wo ich, es gab so einige Punkte wahrscheinlich, wo ich hätte rausfallen können aus dieser Promotionsgeschichte, aber das war so der erste und der wichtigste, weil sonst wäre das da einfach nicht weitergegangen, ne? Wenn die gesagt hätte, nee, das ist kein Exposé. Gut, das war aber zu einer Zeit, da war das gerade, kam das mit dem Exposé auch gerade, also gut, so lange ist es doch noch nicht her, aber es gab noch nicht so viele Exposés wie heute. So, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren doch schon ganz oft Leute getroffen, die gesagt haben, nee, ich brauche kein Exposé, und ne, aber es ist heutzutage, glaube ich, irgendwie Standard, ganz selten. Also, ja.
Die Länge variiert, also das ist so, dass es mir auffällt, von 12 bis 3 Seiten. Ist immer noch das Gleiche, aber gut. Ja.
Oder auch der Umgang damit, ne? Liest der Promotionsausschuss sich das wirklich durch oder wird es irgendwie abgeheftet? Das sind dann noch. Also gut, das heißt so, ich muss vielleicht als Promotionsbetreuer mir möglicherweise Gedanken machen, wo sind neuralgische Punkte des Ausschlusses? Ne? Und das ist dann der Start.
Genau, also des Ausschlusses. Und ich finde, wenn man dann in der Promotion drin ist, gibt es einfach so bestimmte Informationen, die einem das Leben leichter machen. gefühlt. Oder die im Sinne von, wenn es um eine wissenschaftliche Karriere geht, eben auch durchaus weichenstellend sein können. Mhm. Also Publikationen oder Veröffentlichungen während der Promotion sind ja einfach schon ein Fund. Genauso auch eben ja Vorträge, ne? Also es gehört ja zum guten Ton in den meisten Fächern.
Ja.
Und das ist natürlich immer so eine Frage, also so wie komme ich denn da dran? Ganz banal.
Also wie komme ich da dran? Ich schreibe ein paar Sachen nämlich mit. Ich schreibe da wahrscheinlich noch einen kleinen Blogartikel zu. Also es heißt auch so Konferenzbesuche, ne? Also erstens, wie komme ich da dran? Und andererseits aber auch, wie benehme ich mich da? Ja, also so, das ist, und ich glaube, also es gibt irgendwie so eine Zeit, also bei mir ist es vielleicht mittlerweile so, dass ich denke, ist der Ruf erst ruiniert, ne, so, denke ich mir, okay, ja, aber da sind ja auch Leute, die wollen vielleicht noch eine Karriere, ich mach das mal so in Anführungszeichen, Karriere, weil ich nicht gar nicht genau weiß, was das jetzt heißt, aber die wollen Karriere machen in der Wissenschaft oder zumindest ne, auf eine wissenschaftliche Laufbahn da sozusagen und müssen wahrscheinlich da auch noch irgendwelche Credits oder also müssen Reputation sammeln, ne? So, also und Reputation ist ja immer was jemand anders über mich denkt. Und das heißt, ich muss das irgendwie dann transportieren.
Ja, oder auch da wird ja ganz viel, also einfach Kontakte herzustellen und da ist ja auch wissenschaftlicher Austausch. Mhm. Also es gibt ja durchaus auch einfach mal Leute, mit denen man über sein eigenes Projekt reden möchte, um vielleicht auch einfach noch mal ein paar gute Ideen zu bekommen. Also da einfach ja noch mal Hinweise auf Archive oder Materialien oder also einfach ja und damit eben auch sichtbar zu werden und darüber dann vielleicht zum Beispiel zu einem Kolloquium eingeladen zu werden oder so. Und auch da ist ja der, ne, das ist auch irgendwie wieder eine Frage von, wie betreue ich? Und da gibt es eben die Betreuenden, die mit, die eben, wenn man zusammen auf einer Tagung ist, dass eben also jemanden auch aktiv vorstellen zum Beispiel und auch in Netzwerke einbringen oder Kontakte herstellen. Und es gibt eben die es weniger machen oder nicht. Und oder sei es auch einfach nur darauf hinweisen, ne? Also so, ich habe hier eine Einladung für eine Tagung bekommen, wollen Sie nicht mitkommen? Oder wäre das nicht für Sie auch interessant? Aber da auch immer so ein bisschen so die Frage, wie geht man damit um? Also wenn man zum Beispiel einfach nur eine Ausschreibung weitergeleitet bekommt, dann kann da auch ganz schnell die Frage entstehen, muss ich da jetzt hingehen, weil ich die weitergeleitet bekommen habe? Also da einfach ein bisschen offener zu sein darüber.
Also klare Kommunikation, ne, mit vielleicht auch mit klaren Forderungen oder Anforderungen. Ich habe ja diesen Podcast, ich glaube, es war Podcast 46, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich meine, dass das der war, den ich zum Thema Promotionsbetreuung, Promotionscoaching mit dem Oliver Reis gemacht habe. Da ist mir auch nochmal aufgefallen, oder hat er auch nochmal sowas gesagt wie, naja, es geht halt am Anfang sehr stark darum, Konventionen einzuhalten. Mhm. Und auch Promotionsbetreuende müssen sozusagen Konventionen einhalten. Mhm. Ja, und das, ich erinnere mich, dass er da sowas gesagt hat, ne, dass man das dann auch genauso machen muss, oder so, ich interpretiere das jetzt ein bisschen, ne, dass man das so genauso machen muss, wie sich das gehört sozusagen. Weil für Betreuende ist es auch nicht einfach, wenn sie dann Promovierende haben, die die Konvention nicht kennen. Mhm. Und ne, das würde bedeuten, also so, und dann ist Promotionsbetreuung ja wieder was ganz anderes als fachliche. Ne? Also ich meine, so wenn man sagt, so was ist Promotion? Promotion ist eine Qualifizierungsphase und Promotion ist eine Phase des Kompetenzerwerbs. Und Promotion ist aber auch eine Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Und die Frage ist, ne, meine Frage wäre eigentlich grundsätzlich auch, wer ist eigentlich zuständig für die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung oder für das Rückkoppeln, für die Reflexion? Sind es wirklich die Betreuenden? Ne? Also so, ja, auf jeden Fall auch. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da gibt es ja auch sowas wie jetzt Ihren Verein, vielleicht auch Coaching-Zonen, ne? mit den Angeboten, die wir haben, noch Arbeiterkind, noch andere, die sozusagen bei der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Und Promotion ist eine Lebensphase auch, ne? Also eine Phase, in der Familien gegründet werden, in der ja auch Karrieren sozusagen vorbereitet werden unter Berücksichtigung der ganzen befristeten Verträge, der Belastungen auch, die es durch sowas gibt, ne? Und die Frage hat sich jetzt für mich durch dieses Gespräch nochmal gestellt. Ich glaube, ich habe die schon öfter gedacht, ne? Wer ist eigentlich dafür zuständig?
Tatsächlich glaube ich, dass wir sehr davon profitieren würden, wenn wir diese verschiedenen Zuständigkeiten auseinanderklamüsern würden. Oder zumindest klamüsern ist ein sehr ostwestfälisches Wort, fällt mir dabei gerade auf.
Ja, aber
also angenehm. Auseinander zu dividieren und uns klar zu machen, wer ist für was zuständig. Und gerade dieses Abhängigkeit. Also ich glaube, dass in dieser Betreuung, so wie wir sie in Deutschland kennen, in den meisten klassischen Fächern, wie wir sie haben, einfach sehr, sehr viele Probleme schon. Die haben ja einen sehr, sehr guten Nährboden, sag ich jetzt mal. Wenn man jemanden hat, der das am Ende, der einen fachlich betreut, der einen am Ende aber auch begutachtet und für die Note verantwortlich ist. Wenn man jemanden hat, bei dem man vielleicht sogar noch angestellt ist, also der nicht nur das Projekt begutachtet, sondern auch noch die ganze Arbeit, die man drumherum macht, wenn man nämlich dort am Lehrstuhl angestellt ist. Und dann dazu dieser Aspekt, solange wir immer noch von Doktorvätern und Doktormüttern sprechen, ist es doch irgendwie überhaupt kein Wunder, dass wir glauben, dass diese Menschen auch für alle anderen Belange irgendwie zuständig sind oder auch für unsere Persönlichkeit sind. Also alleine dieses Wort projiziert meiner Meinung nach so unglaublich viel in dieses Verhältnis hinein. Und wenn man sich dann zum Beispiel im skandinavischen Raum oder so, oder eigentlich, ich glaube, fast in allen anderen europäischen Ländern ist es so, dass zum Beispiel Betreuung und Bewertung nachher voneinander getrennt sind. Und in meinen Augen macht das auch Sinn. Also da kann man zwar sagen, okay, dann, also da geht es dann auch einfach, man schreibt dann eben nicht seine Arbeit für jemand anders, weil man weiß, wie der sie nachher bewertet, sondern man schreibt halt wirklich sein eigenes Produkt und es bewerten nachher unabhängige Personen. Und auf diesem ganzen Weg dahin und auch mit allen Zweifeln und Unsicherheiten, was das Fachliche, aber vielleicht eben auch Dinge darüber hinausgehen, könnte man sich eben an seinen Betreuer, an seine Betreuerin wenden und dort eben nicht auch noch diese Angst zu haben, naja, okay, wenn ich jetzt die richtig dumme Frage stelle, das wird ihr doch oder die nie wieder vergessen.
Ja. Ich glaube, bis Betreuung und Bewertung hier getrennt werden, ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Ich habe schon öfter Diskussionen auch verfolgt und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr großen Widerstand auch, das zu machen. Und teilweise, weiß ich nicht, auch von den Promovierenden, oder?
Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Wenn das Verhältnis gut läuft, dann profitiert man davon. Wenn das aber problembehaftet ist, dann oder Schwierigkeiten hat, dann macht es das nur noch schwieriger. Und auch das ist natürlich, und das ist vielleicht dieser Zugang von Promovierenden der ersten Generation, ist, glaube ich, zu diesem Betreuungsverhältnis eben schwieriger, oder weil man keine Vorbilder hat. Man weiß überhaupt nicht, wie das sein soll. Man interpretiert eben in diese Wörter so unglaublich viel rein. So auch diese Frage von, wenn man jetzt nicht ausgesucht wird, wie suche ich denn? Wen spreche ich an? Und da dann eben ein Gegenüber zu finden, was passgenau ist. Da sind wir dann wieder bei dieser Frage von gegenseitigen Erwartungen und dem, was man mitbringen kann.
Also ich glaube jetzt mittlerweile, nachdem wir gesprochen haben, noch mal etwas mehr, dass man vielleicht für Promotionsbetreuende und Promovierende vielleicht eine Checkliste haben sollte oder einen Leitfaden oder was auch immer etwas haben sollte, wo man sagt, so komm, das wäre vielleicht so, eigentlich könnte man sagen, ja, das könnte man auch im Rahmen der Promotionsvereinbarung machen, ne? Also dass man sagt, so lass uns da mal darüber sprechen, lass uns das Dokument mal ernst nehmen und wirklich drüber sprechen, wie gestalten wir die Betreuung? Und dann wäre ja auch, da müsste man ja gar nicht dieses Thema erste Generation oder nicht gar nicht reinbringen, ne? Weil das dann, das würde zu Gerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit und oder also das, ne, das da, vielleicht auch das Promovierende. Ich meine, gut, die wissen am Anfang erst, ne, wir haben eben über die Ehrfurcht gesprochen, also das, und die wissen vielleicht am Anfang noch gar nicht genau, was sie brauchen. Mhm. Ne, das wäre vielleicht sogar gut, dieses Gespräch also über die Betreuung, also nicht nur über die Dissertation zu führen, sondern auch über die Promotionsbetreuung. Das wäre cool, wenn man so bei den Feedbackgesprächen immer eine Zeit lang noch über die Gestaltung des Betreuungsverhältnisses beiderseitig sprechen könnte.
Aber das ist natürlich schwierig, wenn man abhängig ist von der Person, ne? Also wie sage ich denen denn, dass es nicht rund läuft oder dass ich nicht zufrieden bin, wenn ich nachher von dem auch eine Note bekomme?
Ja, und umgekehrt, ne?
Ja, also genau, umgekehrt, klar.
Wie sage ich?
Das ist vielleicht dieser Punkt, den ja die graduierten Einrichtungen jetzt immer mehr aufgreifen. Also da sieht man ja, dass ich dieses, also da ist ja Betreuung als der Knackpunkt erkannt worden. Und das versucht man ja durch so, oder ich kenne es vielfach durch so Betreuerteams, mehrere, die dann eben auch prüfen können oder eben nicht, da auch Instanzen einzuziehen, wo man nochmal einen Austausch bekommt oder, sagen wir mal, bestimmten Austausch auch institutionalisiert. Aber da gibt es natürlich wieder so in diesen Bereiche, wie erklärt man einem Professor, einer Professorin, die vielleicht seit 20 Jahren Promovierende betreut, dass sie das jetzt bitte nach einer Checkliste machen soll und da vielleicht nochmal andere Sachen abfragen oder so.
Ja, und also ich bin mir gar nicht sicher, ob das, ob die wirklich auch über solche Sachen reden. Also bei Betreuerteams hat man ja manchmal noch mehr Leute, denen man gerecht werden muss, fachlich, inhaltlich, ne? Also so wird da wirklich auch, also man müsste einfach, ja, ich finde, der Ausdruck Supervision irgendwie ist ganz gut, ne? Also so, weil eigentlich ist es, Betreuung ist auch ein komischer Ausdruck, ne? Über, ne, wir also es wäre ja besser, wenn es Supervision heißen würde, also eine, und wenn man sagen würde, so Supervision des Fachlichen, ich spiegel dir zurück und zeig dir vielleicht Wege auf und Supervision auch der Karriereplanung, der also so der ganzen Veränderungen, die sich auch für Promovierende ergeben.
Also genau, das ist... Ja, also dass dieser Punkt von, wo gehe ich eigentlich auch hin mit meinen Fragen und welche Fragen adressiere ich wo und was gehört wohin, ist, glaube ich, wirklich entscheidend. Und was mir dann gerade nochmal so gekommen ist, ist, glaube ich, für die, also die Gruppe, mit der ich mich jetzt eben auch besonders auskenne, ist eben dieses, wenn etwas nicht gut läuft, wo gehe ich dann damit hin? Also nämlich genau, wenn dieses Betreuungsverhältnis vielleicht nicht so rund läuft, wie kläre ich das, wie spreche ich das an und mit wem spreche ich darüber oder wenn ich in dem Prozess Probleme habe. Ne? Und das ist dann wiederum, glaube ich, die andere Seite, da eben auch sehr offen zu kommunizieren, zum Beispiel von Betreuenden, dass eine Promotion auch ein Prozess, in dem es immer Krisen geben kann. Und dass das keine Schande ist. Und dass das eben so der gemeinsame Wunsch ist, da dann wieder rauszukommen, wenn es an den Punkt gekommen ist.
Ja, das heißt nicht nur auf das Fachliche fokussieren, auch das Drumherum. Ich glaube, das könnte wirklich eine Lösung sein, da mehrere Personen, in Afrika sagt man, man braucht ein ganzes Dorf, ein Kind großzuziehen und vielleicht braucht man auch ein ganzes Dorf, um eine Promotion fertig zu bekommen. Ne? Also so, und da ist halt vielleicht die Promotionsbetreuung ein Teil von, ne? Und da braucht man vielleicht auch nochmal ganz andere und also noch mehr Betreuung, die sich einsetzt oder kümmert oder reflektiert, wie ich mich in den verschiedenen Phasen entwickle. Ich kann mir vorstellen, ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wer diesen Podcast alles hören könnte, so an Betreuern und dass sie sagen, ja, was soll ich noch alles machen? Ne, so das, und ich glaube schon auch also als wir gerade gesprochen haben über Doktorvater, Doktormutter, Promotionsbetreuung, ich glaube schon, oder ich beobachte schon, dass wir auf einem Weg in ein professionelles Verständnis oder ein Verständnis von professioneller Begleitung sozusagen sind, indem wir auch diese Begriffe verändern, ne? Also dass wir dass das nicht mehr in Familienverhältnissen abbilden. Aber und bei den Betreuenden hat sich ja auch unglaublich viel geändert, ne? An administrativen Aufgaben. Also die haben ja heute auch wirklich sehr viel zu tun und das ist ja schon, und ich bin mir nicht sicher, ob Betreuung eigentlich auch entlohnt wird. Ne? Also so.
Also da tatsächlich wäre das jetzt auch mein Kommentar dazu gewesen. Und ja? Zwar ist das etwas, Betreuung, gerade Erstbetreuung wird an Unis auch entlohnt in winziger Anrechnung auf, ich glaube, Lehrdeputate zum Beispiel. Also es gibt schon auch eine, also das wird von der, das entspricht natürlich nicht dem, aber es wird schon gesehen und es hat eben, es spiegelt sich auch wieder für ProfessorInnen. Und das ist
sicher? Ich muss nochmal nachfragen, ist das so?
Ich will mich jetzt nicht zu weit ausmachen. Ich kann es nicht für jede Uni sagen. Aber ich weiß, dass es eine Anrechnung gibt, weil dieser Punkt, und das ist, also Promotionsbetreuung ist kein Ehrenamt für Professorin. Das ist etwas, woran eben auch die Hochschule ein Interesse hat. Und deshalb meine ich auch zu wissen, dass eben auch auf eine gewisse Art und Weise einen Ausgleich dafür gibt. Und das gehört eben zu diesem Job dazu. Promovierende zu betreuen ist Kernaufgabe des Geschäftes von ProfessorInnen.
Das unterschreibe ich.
Genau, und deshalb, das ist eben auch nochmal so eine andere Sache. Das ist zum Beispiel was ich auch immer so, man ist kein Bittsteller, wenn man ankommt, wenn man eine Promotion schreibt. Natürlich ist man, ist da viel Wohlwollen drin auch und es kostet Zeit und diese ganzen Dinge. Mhm. Aber auf der anderen Seite lebt eine, also es ist auch eine Win-Win-Situation. Eine Professur, also jemand, der eine Professur hat, aber nie jemanden hat, der da promoviert, das sieht auch nicht gut aus. Also diese Karriereentwicklung oder wissenschaftlichen Nachwuchs zu generieren, sag ich jetzt mal, das gehört eben zu den Aufgaben einer Professur dazu. Und dazu gehört eben auch meiner Meinung nach Betreuung. Wenn man sich anguckt, dass Betreuung eigentlich einer der Schlüsselbausteine dazu ist, dass Promotionen erfolgreich abgeschlossen werden, dann ist es eben eigentlich auch im Interesse von Betreuenden, dass Betreuung ein gutes Verhältnis ist oder dass man sich darüber klar geworden ist und dass das gut funktioniert, damit die Leute eben auch zeitnah abschließen. Weitergehen können. Mhm. Also so sind ja Netzwerke, also dieses, wer hat bei wem promoviert, das sind ja, das versteht man ja am Anfang gar nicht, aber das sind ja die wissenschaftlichen Netzwerke letztendlich.
Vielleicht sollten sich, also so, ich ja, ja und. ich denke mir halt auch, das wäre nicht eine gute Voraussetzung für mich, eine Promotion zu machen, zu ahnen, dass der Betreuer da bestimmt schon irgendwas von haben wird. Ne? Also so das, weil ja, das ist irgendwie auch viel Aufwand und am Ende sagt einem ja auch keiner, ob und was dabei rauskommt. Ne? Also so das. Ich denke halt, ich würde nochmal so in die Richtung von Erkenntnisinteresse an bestimmten Forschungsergebnissen denken. Ne? Also ich weiß, dass Promovierenden wirklich auch einen Großteil oder die wissenschaftlichen Mitarbeitenden einen Großteil der Forschung machen, die es an Universitäten gibt, ne? Weil die einfach auch eine große Gruppe sind. Und es wäre ja vielleicht auch nochmal so zu gucken, habe ich jetzt so gedacht, also dass Professoren, Professorinnen sich vielleicht überlegen, sich selber erst überlegen sollten, was haben sie denn jetzt davon, diese Person zu, also warum machen sie das, ne? Ob sie sagen, ich möchte neue, relevante wissenschaftliche Ergebnisse haben, die ich in meiner eigenen Forschung gebrauchen kann. Es gibt sicher auch Leute, Die sagen, ich möchte junge oder mittelalte oder alte, keine Ahnung, Menschen fördern. Also ne, ich möchte auch Leute unterstützen, diesen Weg zu gehen. Auch das könnte ja ein Motiv sein. Und vielleicht können sich ja Betreuende einfach erstmal klar machen, was sind eigentlich meine eigenen Motive, gerade diese Promotion zu betreuen. Und das ist bestimmt nicht nur ein Motiv. Ne? Da gibt es bestimmt mehrere. Dass man sich das auch nochmal klar macht und dass man das auch vielleicht kommuniziert. Also, dass man vielleicht auch sagt, hey, ich warte auf deine Ergebnisse, ne? Oder das ist interessant. Also meine Betreuerin hat mir mal gesagt, dass sie meine Ergebnisse ausgesprochen interessant findet und dass sie gespannt ist. Und das hat mich schon auch motiviert, weil ich so dachte, ah ja, wenn die das interessant findet, die kennt sich ja aus, dann ist das bestimmt auch interessant. Dann muss das ja was Gutes sein. Also so vielleicht, ja.
Ja, das auf jeden Fall, also was ich eben nicht damit sagen wollte, ist, dass ProfessorInnen betreuen, nur weil, also
ja, ja, ich weiß.
Da ist ganz viel Wertschätzung und das ist mehr Arbeit, als da entlohnt wird und diese ganzen Dinge. Aber dieser Aspekt von, dass das eben, also durchaus auch beide Seiten was davon haben oder auch eben die Hochschule als Reputation von Leuten, die abschließen. Und das sehe ich da eher, also was den Punkt angeht, sehe ich das eher als ein Dreiergespann, ne? Also wo man sagen muss, die Hochschule hat auch was davon und die sollten, also da sehe ich eher die Hochschule in der Verpflichtung, ein System zu schaffen, was es eben auch ProfessorInnen mit all den Dingen, die sie wirklich tatsächlich ja machen müssen in der Selbstverwaltung, eben auch erlaubt, die Zeit zu finden für Betreuung und das ernst zu nehmen. Und genau, dieses dieses Loben zum Beispiel finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich habe auch immer, also das war auch immer die Punkte, wenn mir jemand gesagt hat, das ist toll, was du da rausgefunden hast oder das ist spannend oder du bist da auf dem richtigen Weg oder diese Sachen, das ist so unglaublich hilfreich. Genau, also da
ja, ein Thema oder ein Aspekt möchte ich noch ansprechen, was mir noch am Herzen liegt, auch sich ergeben, auch aus einem Coaching-Fall der letzten Woche, dieses Thema Promotionskolloquium. Das ist ja ein weites Feld, auch Leute in ihre Schranken zu weisen und Leuten klarzumachen, hey, du hast es gar nicht drauf. Vielleicht ist das auch nochmal etwas, was man sich für eine gute Promotionsbetreuung überlegen sollte, so wie organisiere ich Rückmeldung in einem Kolloquium? Weil so Wertschätzung über das, was wir gerade gesprochen haben, kommt da ja oft, sage ich mal, oder manchmal, ich weiß nicht, ne, also es kann sein, dass Wertschätzung nicht vorkommt, dass einfach immer auf Defizite geguckt wird und auf Prozesse, die nicht funktionieren. Und vielleicht ist das auch nochmal was, was Betreuende auch machen könnten, so im Sinne einer guten Promotionsbetreuung. Also unter Berücksichtigung auf die, auf alle Promovierenden, nicht nur erste Generation Promotion, Kolloquien so gestalten, dass gute Rückmeldung möglich ist und es keiner nachher weinen muss.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, aber das hat natürlich, also je nachdem, wie das Kolloquium angelegt ist, eben nicht eine Person in der Hand. Ne? Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal in unserem Kolloquium war, hatte ich quasi im Anschluss schon direkt, also ich hatte ein Vorgespräch mit meinem Betreuer, ich hatte ein, und wir hatten schon ein Nachgespräch ausgemacht. Weil er hat sich alle Fragen mitgeschrieben. Und wir sind in diesem Nachgespräch alle Fragen auch nochmal durchgegangen. Und das fand ich unglaublich hilfreich. Und aber auch mit so einer, er hat mir vorher auch gesagt, Frau Kolwes, da werden ganz viele Fragen auch einfach zur Selbstdarstellung gestellt. Die haben nicht so viel mit ihrem Thema zu tun.
Das hat er gesagt, das ist ja cool.
Genau, und wir, also sie müssen sich eben, also ich glaube, so ist es ja in jedem Kolloquium. Das würde ich halt jetzt eben auch immer wieder weitergeben. Man muss sich nicht jeden Schuh anziehen, den da einem einer vorschlägt und auch nicht jeden Hinweis zu den noch oder das noch nochmal nachgehen. Und wir sind dann im Nachgang einfach die Fragen auch noch durchgegangen und haben geguckt, welche Relevanz hat das jetzt gerade an diesem Punkt tatsächlich? Was ist ein lohnender Einwand? Wie bin ich auch mit meinen Antworten darauf umgegangen? Also ich habe da einfach auch nochmal ein sehr konkretes Feedback bekommen und es hat mir unglaublich geholfen in dem Moment.
Ja, Ja, das stimmt. Also das heißt, das ist ja auch, da sind wir ja auch wieder bei dem informellen Wissen. Ne? Das ja. informelle Wissen, wie so ein Kolloquium läuft.
Genau.
Das wäre ja irgendwie schon ganz gut zu wissen, wenn ich, genau, wenn mich dann jemand darauf vorbereitet. Ja, nochmal interessant, weil ich gerade so einen Coaching-Fall habe, in dem das auch so war, in dem die Person gesagt hat, ich habe da so viel Rückmeldung gekriegt und mir war irgendwie klar, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ne? Ja. Das war, um sich, oh, dass andere sich profilieren konnten. Und ja. Ich habe aber jetzt keinen Bock mehr. Ich schmeiß jetzt hin, ich ertrag das nicht. Also so, ne, das natürlich, wenn man mit so auf sowas vorbereitet ist, dann fällt einem das doch viel leichter.
Ja, ja, so sollte man da, glaube ich, auch mit umgehen. Oder aber wir haben alle diese Kolloquien gesehen, wo man wirklich nur gedacht hat, zum Glück sitze ich nicht da vorne gerade. Aber da eben ein, ich finde, man muss halt, und das ist vielleicht so der menschliche Reifungsprozess, zu allem auch seine eigene Haltung finden in diesem Prozess von Promovieren. Zu ganz, ganz vielen Sachen, ganz vielen kleinen Dingen. Und dabei unterstützt zu werden, eben zum Beispiel durch so ein Teilen von so einem Einblick eben auch in informelles Wissen. Das hat mir einfach immer sehr geholfen.
Und ja.
Man muss dann nicht die gleiche Haltung entwickeln wie der eigene Betreuer oder die eigene Betreuerin. Darum geht es nicht. Aber die für sich selber zu entwickeln und ja. Der dann umzugehen, das finde ich ein wichtiger Schritt.
Ja, zu wissen auch, dass man das darf. Ne?
Genau.
Wollen wir zum Schluss oder kriegen wir das hin, zum Schluss nochmal kurz zusammenzutragen, was wir alles an ganz wichtigen Sachen gesagt haben, an To-Go-Messages. Also ich habe jetzt erstmal Sie müssen mir jetzt helfen, ob ich das richtig zusammenkriege. Also erstmal so generell zu sagen, so die erste Generation Promotion sind Leute, die halt vorher noch keinen Zugang zum Wissen, zum akademischen Wissen hatten oder zum wissenschaftlichen Feld.
Also wir definieren einfach immer sehr klar, die aus einem Elternhaus kommen, wo niemand einen Hochschulabschluss hat.
Okay.
Und das geht dann häufig Hand in Hand mit dem, was Sie gerade gesagt haben.
Okay. Was ich jetzt auch gedacht habe, ist, dass die gute Promotionsbetreuung nicht unbedingt nur auf diese erste Generation, also ne, dass es alle trifft, wie Promotionsbetreuung ist. Und das erste, was ich jetzt nochmal aufgeschrieben habe, war am Anfang Rahmenbedingungen vereinbaren und drüber sprechen.
Genau,
also von allen.
Ja, genau, von allen Beteiligten und sowohl in der Selbstperspektive, was kann ich bieten? Oder wie betreue ich? Oder wie was bringe ich mit als Promovierende, als Promovierender? Und eben aber auch in der anderen Perspektive, was wünsche ich mir?
Genau. Und zusätzlich sollten Betreuende aber auf dem Schirm haben, dass diejenigen, die aus der ersten Generation, ich mache da jetzt einfach mal das so als Paket, dass diejenigen aus der ersten Generation Promotion das nicht wissen, dass man über sowas sprechen muss. Also, ne, dass die das erst nochmal, dass da die, also was ich sagen will, ist eigentlich, dass da vielleicht Promotionsbetreuende auch den ersten Schritt machen sollten.
Oder auch einfach, ich glaube, da nochmal diesen Schritt vorher, dieses, dass ich das selber gestalten kann mit und dass ich mir auch Dinge wünschen kann, das überhaupt anzuregen.
Ja,
und dann
okay.
darüber ins Gespräch zu kommen. Weil wenn ich nur so eine sehr, sehr abstrakte Vorstellung davon habe, was Betreuung überhaupt ist, also so von fachlicher Expertise, um welche Bereiche geht es dann einfach zu unterstützen, darüber mal selber zu reflektieren und dann im nächsten Schritt gemeinsam darüber zu sprechen, was man für Erwartungen und Angebote an die andere Person auch hat.
Also Erwartungen, Angebote klären, Rahmenbedingungen vereinbaren dieses Prozesses, dieses Weges, auf den man sich dann macht. Neuralgische Punkte definieren. Einen hatten wir oder mehrere hatten wir, nämlich Exposé publizieren, Vorträge, Konferenzbesuche. Und da gibt es sicher noch mehr und wahrscheinlich auch fachabhängig auch nochmal andere. So, das wissen die, sollten die Promotionsbetreuenden vielleicht auch nochmal gucken, was sind so Punkte, an denen ihre Promovierenden aussteigen. Ich würde sagen, neuralgischer Punkt ist bestimmt auch das Kolloquium.
Oder vielleicht einfach da auf diesen Punkt nochmal, was war in meiner Promo, also so vielleicht diese Punkte, die, welche Sachen macht man in dieser Phase zum ersten Mal? Und da dann nicht einfach immer nur die Frage zu sagen, so wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich aber, ne? Sondern vielleicht halt tatsächlich einfach mal zu sagen, naja, das ist jetzt ja Ihr erstes Kolloquium. Haben Sie da ganz konkrete Fragen oder wir machen sowieso mal einen Termin und sprechen darüber. Bringen Sie doch mal die Fragen mit, die Sie dazu haben und dann gehen wir es einfach mal von vorne bis hinten durch.
Ja. Genau, oder das ist ja Ihr erstes Kolloquium, kommen Sie noch einen Tag vorher, dann bereite ich Sie noch drauf vor, damit Sie nicht gebissen werden. Okay, also so Promotionsbetreuende sollten sich klar sein, dass es Menschen gibt, die mehr oder weniger Zugang zu informellem Wissen haben, also größeren
genau.
oder...
Und das halt einfach zur Verfügung zu stellen. Und da muss man dann auch gar nicht wissen, welchen Hintergrund jemand hat. Davon profitieren wir eben alle.
Und vielleicht sollten Promotionsbetreuende noch wissen, dass diejenigen, die in der ersten Generation promovieren, möglicherweise sich in einem Umfeld befinden, in dem das auch nicht normal ist. Also, ne, in dem man ja auch sagen kann, ach, warum machst du denn das? Muss das jetzt sein? Oh, da kommt die Frau Doktor oder, ne? Also, dass die sich auch nochmal wehren müssen. Also dass die ihre Entscheidung rechtfertigen müssen, dass sie promovieren und nicht schon Geld verdienen, sondern dass sie da vielleicht andere Werte haben und immer schon etwas komisch waren oder
genau, also das ist vielleicht auch nochmal dieses vor sich, also vor anderen, aber auch vor sich selber. Also dieses Gefühl, vielleicht, also Promovierende der ersten Generation nehmen das ganz häufig nicht für selbstverständlich, dass sie da sind, wo sie jetzt gerade sind. Nämlich in einer Promotion. Und da hilft es, wenn jemand anders einem sagt, dass man genau da richtig ist, wo man gerade ist.
Ja, wenn man sagt, ich sehe dich. Ne?
Und, genau, und ich sehe und ich glaube an dich. Also du, das ist kein Hirngespinst, dass du eine Promotion machen kannst, sondern du bist sehr gut und deshalb genau der richtige Weg für dich.
Ja. Mir hat eine Freundin erzählt, deren Eltern, als sie auf die erste Konferenz ging und sie musste das bezahlen, dahin zu fliegen und alles, dass ihre Eltern gesagt haben. Und es war eine große Ehre, dass sie da hingehen durfte, schon in ihrer Promotion oder kurz nach ihrer Promotion, weiß ich nicht, was ihre Eltern gesagt haben. Was? Du musst das selber bezahlen? Also, dass Leute das auch total merkwürdig finden können, dass man, was man da so macht, wenn sie es nicht verstehen. Und genau, dass man sich entfernt auch aus seiner Herkunftsfamilie.
Ja, auf jeden Fall. Also da könnte ich stundenlang drüber reden.
Ja, mir hat letztens im Podcast 46 hat ja auch jemand gesagt, ich habe meinen Vater beschämt. Ich habe den schon durchs Studium beschämt. Ne? So und so, das war etwas, was ich gar nicht tun wollte. Und das, und vielleicht sollten Betreuende wissen, dass Leute in solchen Situationen leben, fühlen, arbeiten und ne, dass das auch einen Teil ihrer Energie einnimmt.
Ja, und zu diesem Punkt Geld, das ist auch gut, eigentlich da auch nochmal einen Blick drauf zu haben, wenn man zum Beispiel Gelder hat, die man eben auch für seine Promovierenden einsetzt, die vielleicht auch einfach mal zu einer Konferenz zu schicken, die wichtig sein könnte, wo man aber nicht vorträgt, weshalb man das dann selber bezahlen muss.
Okay, ich glaube an dich, ist, glaube ich, ein wichtiger Satz, den man wahrscheinlich immer zu seinen Promovierenden sagen sollte und ganz besonders zu denen, die es vielleicht auch ein bisschen schwieriger haben, aus welchen Gründen auch immer.
Und, ich glaube, man braucht dieses Betreuende, dieses Selbstverständnis, dass man eine Schlüsselperson für diese Promotion ist. Und das ist eine große Verantwortung und vielleicht meinen auch viele, dass übertrieben wäre, das sozusagen. Aber ich glaube, im Positiven wie im Negativen sollte man sich dessen bewusst sein, dass das eine große Verantwortung ist und dass man da wahnsinnig viel Einfluss drauf hat.
Oh Gott, was ein schönes Schlusswort. Jetzt habe ich glatt Gänsehaut gekriegt. Vielen Dank. Ich danke,
sehr gerne.
Bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass wir demnächst nochmal irgendwie noch mal sprechen können, vielleicht mit
sehr,
ein paar Beispielen.
Gerne.
Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Vielen Dank.
Ja, und das war's auch schon mit Episode 50. Nicht vergessen, Mitgliedsantrag des Vereins Erste Generation Promotion ausdrucken, ausfüllen, wegschicken, Mitglied werden und nächste Woche wieder diesen Podcast hören. Tschüss, bis bald.